Ja, ihr Lieben, die Sabine hat ja vorhin schon kurz die letzte Sitzung von den letzten Worten Jesu am Kreuz nochmal wiederholt, ja, wo wir das erste Kreuzwort aus dem Lukas-Evangelium gehört haben, wo Jesus eben dem Verbrecher, der neben ihm gekreuzigt wurde und ihm dann eben darum bittet, an ihn zu denken, wenn er in sein Reich kommt, zusagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist ja auch so im Grunde der Kern dessen, was wir aus dem Kreuzesgeschehen rausnehmen dürfen, ja, dass Jesus eben für uns den Weg zum Vater, den Weg zum Paradies freigemacht hat. Aber damit ist die Geschichte bei Lukas noch nicht zu Ende erzählt, wobei es dann sehr schnell dem Ende zugeht. Bei Lukas sind eben nur zwei Worte überliefert und das zweite habe ich heute und das ist eben bei Lukas auch dann schon das letzte Wort Jesu am Kreuz, während dann in den anderen Evangelien eben noch andere kommen. Und zwar heißt es in der Luther-Übersetzung, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Ja, wir wollen uns zunächst mal den Kontext anschauen, in dem Jesus eben dieses Wort spricht, was da noch zwischen der Sache mit dem Verbrecher läuft. Und zwar habe ich das Ganze unter die Überschrift gestellt, am Ende die Finsternis. Ich lese es gerade mal vor, muss jetzt nur einen Schritt zurück. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Im Griechischen ist es sogar so, dass es im Grunde übersetzt werden muss. Und indem er das sagte oder während er das sagte, verschied er. Wir sind also ganz am Ende der Lebensgeschichte Jesu. Und ich denke, wir tun gut dran, wenn wir an dieser Stelle auch nicht sozusagen vom Nachgang her das Ganze betrachten, ja, von der Auferstehung her. Das macht es natürlich immer einfach, wenn man sagt, ja, am Ende wird alles gut. Aber Jesus war ja auf der Erde ganz Gott und ganz Mensch. Und in dieser Situation, denke ich, tun wir gut dran, auch diese menschliche Seite von Jesus in Betracht zu ziehen und zu sehen, dass er diese Zeit am Kreuz eben auch wirklich durchleben musste, so wie wir auch die schwierigen Phasen in unserem Leben durchleben, dass er sicherlich auch die Hoffnung hatte, so wie wir sie ja auch haben dürfen, dass am Ende Gott alles gut macht, aber das eben nichts daran ändert, dass die Situation dann trotzdem dunkel ist. Ja. Wir haben ja in diesem Zwischentext zwischen den beiden Worten zum einen natürlich nochmal drin dieser Riss durch den Vorhang im Tempel, der eben auch nochmal das betont, was letztes Mal der Reinhard uns gesagt hat, dass dieser Weg zu Gott frei ist, ja, das Allerheiligste, das normalerweise kein Mensch betreten durfte, durch Gottes Krafteinwirkung geöffnet wird, der Vorhang zerreißt, der Zugang zum Allerheiligsten, zu Gott, in sein Reich frei ist. Und auf der anderen Seite haben wir eben hier diese Dunkelheit, ja, die Jesus auch am Kreuz durchlebt. Wir haben in den Liedern ja auch schon verschiedene Aspekte dieses Schmerzes, dieses Leides, dieser auch, ja, vermeintlichen Trennung von Gott, ja, die ja auch in einem anderen Kreuzeswort zum Ausdruck kommt, gehabt. Und die Frage ist tatsächlich, was bleibt am Ende, wenn alles dunkel wird? Und da habe ich noch, jetzt muss ich nur schauen, genau, das habe ich schon gesagt. Wir sollten die Passion dabei nicht nur vom Ende her sehen, von der Auferstehung, sondern eben auch, wenn wir daraus was lernen wollen, ja, für unser Leben und vielleicht auch für unser Sterben, für unsere schweren Zeiten, dann müssen wir das eben auch in dem, wie Jesus das durchlebt hat, sehen. Habe ich nur hier ein bisschen technische Probleme, aber ich hoffe, die kriege ich in den Griff. Ja, die Frage ist eben, ich sehe hier nämlich auf meinem Monitor nicht so richtig, doch, genau. Die Frage ist eben, was bleibt, wenn es dunkel wird? Worauf können wir uns verlassen, wenn in unserem Leben Schwierigkeiten sind, wenn vielleicht auch das Ende vor der Tür steht, wenn unsere Kräfte schwinden? Was bleibt uns dann? Und da, denke ich, können wir von Jesus am Kreuz und auch von diesem Vers, von diesem letzten Wort einiges rausnehmen. Da ist zum einen, am Ende bleibt eben nicht nur die Finsternis bei Jesus, sondern am Ende bleibt Gottes Wort. Denn das, was Jesus da am Kreuz zitiert, ist eben nicht irgendwas, was er da daher redet, sondern es ist eben ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Psalm 31. Der ist hier in der Lutherbibel überschrieben mit "in Gottes Händen geborgen". Und es war typischerweise das Abendgebet frommer Juden, ja, das jeder auswendig konnte, das man normalerweise abends vor dem Einschlafen gebetet hat. Ich lese gerade mal die ersten 6 Verse vor. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit, neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten. Denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ja, das eben das Abendgebet. Wie gesagt, Jesus betet mit Worten, die er auswendig konnte, auf die er sich auch in dieser schwierigen Situation verlassen konnte. Wenn einem nichts anderes mehr einfällt, dann ist eben das, was man im Herzen trägt, letzten Endes das, an was man sich festhalten kann. Auch andere Worte am Kreuz stammen übrigens aus verschiedenen Psalmen. Da werdet ihr ja in den nächsten Wochen noch einiges hören. Wir werden uns auch gleich, wenn man den Zusammenhang sieht in diesem Psalm, dann merkt man eben, das ist ein Psalm Davids, der auch in einer ganz schwierigen Situation geschrieben wurde. Es kommt dann in den folgenden Versen, die ich jetzt nicht vorgelesen habe, auch noch einiges, das aufzeigt, es geht um eine Verfolgungssituation, vermutlich als eben Saul ihm nachgestellt hat und er da wirklich auch in Lebensgefahr geraten ist, nicht wusste, wie es am Ende rausgeht. Und da ist eben schon David auf diese Erkenntnis gekommen, wenn ich mich auf nichts mehr anderes verlassen kann, dann muss ich meine Zuflucht bei Gott suchen, muss ich ihm mein Leben in die Hände legen. Und wenn man jetzt Jesu Leben mal noch etwas breiter anschaut, ja, dann sieht man eben, dass Jesus auch in anderen Situationen, wenn es brenzlig wird, immer auf Worte aus dem Alten Testament zurückgreift. Sei es bei den Versuchungen, ja, da ist es ja auch ganz deutlich, der Teufel kommt ihm daher, zum Teil sogar auch mit Bibelversen und will ihn dazu verleiten, eben seinen Auftrag aufzugeben, die Abkürzung zu nehmen, am Kreuz vorbei zu irgendwie Ruhm und Ehre und Reichtum. Und Jesus kontert jeweils mit Bibelworten und am Ende muss der Versucher aufgeben und abziehen. Ja, und Jesus kann bei seinem Auftrag bleiben. Auch sonst, wenn die Pharisäer und Schriftgelehrten daherkommen mit irgendwelchen Fangfragen, ist eben in der Regel ein Wort Gottes, das Jesus dann ihnen entgegenhalten kann, das, was dann eben auch die Situation klärt. Ja, nicht umsonst heißt es bei Johannes 1, Vers 14, das Wort ward Fleisch. Jesus lebt ebenso in diesem Wort Gottes und verkörpert dieses Wort Gottes. Das ist natürlich ein ganz vielschichtiger Vers, den ich jetzt nicht in aller Tiefe ausinterpretieren möchte, aber diese eine Sache ist, denke ich, das, was wir rausnehmen können. Wenn alles andere dunkel wird, dann bleiben eben die Worte Gottes, die wir im Herzen tragen, uns wirklich auch als Waffe. Es ist ja auch interessant, wenn man im Epheserbrief in diese Waffenrüstung Gottes schaut, ja, da gibt es eigentlich nur Verteidigungswaffen. Es gibt einen Helm, es gibt so Beinschienen, ein Schild und so weiter. Und es gibt eine Sache, die auch dazu in der Lage ist, den Gegenangriff zu führen. Und das ist eben das Wort Gottes, was da genannt wird. Und so sehen wir das auch bei Jesus. Ja, und letzten Endes ist dann eben auch, wenn wir wissen, das Wort Gottes ist die Hilfe in der Finsternis, dann ist es natürlich naheliegend, dass wir aus dieser Erkenntnis auch rausnehmen, wir sollten genug davon im Herzen tragen. Das ist jetzt so ein Punkt, wo ich mir so im Vorfeld überlegt habe, was sagst du da jetzt konkret? Denn es ist so eine Sache, wenn ich selber so von Kindesbeinen an auf der anderen Seite gesessen bin in den Reihen und dann wurde so gesagt, aber du musst auch jeden Tag deine Bibel lesen und das und jenes und die Losungen und dann noch die und jene Auslegung und überhaupt, dann hat mich das nicht immer so überzeugt. Ja? Und eher so einen Druck aufgebaut, somit du musst, da hatte ich immer schon meine Schwierigkeiten. Aber was ich schon auch im Lauf meines Lebens gemerkt habe, ist, dass das, was ich tatsächlich gelesen habe und auf die eine oder andere Weise gelernt habe, dass es immer wieder tatsächlich auch in schwierigen Situationen dann letztlich von Gottes Geist ins Gedächtnis gerufen wird, ja, und dann auch hilft, Entscheidungen zu treffen, schwierige Situationen zu bewältigen, Trost zu finden, vielleicht auch anderen mal ein gutes Wort weitergeben zu können. Und deshalb will ich wenig über das Wie sagen, ja, wie ihr es machen sollt. Aber es ist auf jeden Fall, was das Jesus auch praktiziert hat und das wir uns durchaus zum Vorbild nehmen sollten. Es ist gut, wenn wir viele Gottesworte im Herzen tragen. Wie auch immer wir sie uns da so reinbringen, dass es für uns nicht eine Qual ist und nicht eine Belastung, sondern was das wir gern tun. Der zweite Aspekt am Ende, nicht nur die Finsternis, nicht nur das Wort Gottes, sondern am Ende auch der Geist. Jesus sagt ja, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und da gibt es jetzt durchaus verschiedene Deutungsmöglichkeiten, was mit diesem Geist gemeint ist. Wenn wir die Urworte anschauen im Hebräischen, das ich selbst nicht spreche, das habe ich leider nachschlagen müssen, finden wir in diesem Psalm 31 dieses Wort Ruach. Die beim Helge im Seminar waren, haben sich damit intensiver auseinandergesetzt. Ja. Das griechische Wort Pneuma ist die Entsprechung dazu. Beides hat den Ursprung so in Hauch, Atem, Geist, wird oft für den Geist Gottes verwendet, kann aber auch für das menschliche Leben verwendet werden. Ja, also die erste oberflächliche, vordergründige Bedeutung ist eben, dass Jesus im Sterben sagt, Vater, ich lege mein Leben zurück in deine Hände. Ja? Du hast das Leben mir gegeben, ich gebe es dir zurück, möchte in Frieden sterben. Das wäre so die erste Bedeutung. Aber es ist noch mehr in diesem Geist drin. Das habe ich einer Auslegung dieses Psalms 31 in der Wuppertaler Studienbibel entnommen. Dieses meinen Geist kann natürlich auch den Heiligen Geist bedeuten. Wir haben es ja mit einem Psalm Davids zu tun und im Alten Testament ist es ja so, dass der Heilige Geist noch nicht dauerhaft ausgegossen war auf die Gläubigen. Ja, sondern Gott hat eben punktuell Menschen für einen Auftrag mit seinem Geist ausgerüstet, hat aber schon in den Propheten versprochen, irgendwann am Ende der Zeit wird dann der Geist auch auf alle ausgegossen. Aber das war eben im Alten Testament noch nicht erfüllt und im Prinzip auch bis Pfingsten noch nicht erfüllt. Und deshalb kommt ja auch der Heilige Geist bei Jesu Taufe wie eine Taube auf ihn. Ja, und Gott bestätigt an der Stelle seinen Auftrag. Und insofern, wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass Jesus eben den Heiligen Geist sozusagen in dem Sinne an Gott zurückgibt, dass er sagt, ja, den brauche ich jetzt nicht mehr. Ja? Sondern es wäre dann eher so zu verstehen, dass eben dieses meinen Geist meinen Auftrag bedeutet. ja, meine Sendung, meine Salbung. So wie David ja zum König gesalbt wurde und in dieser schwierigen Situation dann sagt, ich lege mein Leben, ich lege aber auch meinen Auftrag, den du mir gegeben hast, zurück in deine Hände. Ich bin hier nicht auf eigene Rechnung unterwegs gewesen, sondern du hast mir den Auftrag gegeben. Ich habe getan, was ich konnte, und jetzt liegt es an dir, die Sache weiterzuführen. Ja, auch so kann man das verstehen, dass eben ja Jesus, ähnlich wie in dem anderen Wort, ich will nicht zu viel mitnehmen, dass eben dieses, ich lege meinen Auftrag zurück in deine Hände, dem entspricht, was, ich glaube, bei Johannes ist, es heißt, es ist vollbracht. Ja, ich habe getan, wozu du mich gesandt hast, und jetzt musst du weiterschauen, Gott, wie dieser Auftrag dann weitergeht. Und das ist eben auch was, was ich denke, was für uns nicht unwichtig ist. Warum kommt das jetzt nochmal? Genau. Wenn wir die einzelnen Dinge jetzt mal noch für uns runterbrechen, ja, also dieses, ich lege mein Leben zurück in deine Hände, dann ist für uns wichtig zu sehen, unser Leben kommt von Gott und unser Leben geht zu Gott. Das ist eben auch etwas, was uns helfen kann, ja, auch Notzeiten anders einzuordnen, Trost zu finden und auch hoffentlich in Frieden sterben zu können, wenn wir wissen, wir kommen von Gott, gehen zu Gott. Das andere, der Heilige Geist. Wir dürfen wissen, dass Gott in uns lebt, seit Pfingsten in jedem Gläubigen. Und dass wir auch diesen Heiligen Geist eben nicht zurückgeben müssen, sondern dass der unsere Anzahlung auf das Paradies ist, um eben den Bogen auch zum letzten Mal zu schlagen. Ja, und das ist was, was wir, worauf wir uns beziehen können, worauf wir bauen können. Wir müssen ihn aber nicht zurückgeben. Und das Letzte, meinen Auftrag. Ja, wenn wir das tun, was Gott uns aufträgt und wenn uns das in Schwierigkeiten bringt, dann dürfen wir eben auch wissen, dass Gott das sieht, dass Gott die Hand drüber hält, wenn er uns auch nicht aus jeder Not retten wird, sondern manche Not einfach auch durchlebt werden muss und auch der Tod durchlebt werden muss. Und es hilft uns auch zu sehen, dass das Reich Gottes größer ist als wir. Ja, dass wir die Sache nicht zu Ende führen müssen. Selbst Jesus musste die Sache nur in bestimmten Aspekten zu Ende führen, nämlich dass er eben durch den Tod am Kreuz die Erlösung schaffen musste. Aber das Reich Gottes ging danach auch noch weiter. Und er sagt ja seinen Jüngern auch schon vor seinem Tod, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Ja, größere Wunder, die Verkündigung wird wesentlich mehr Leute erreichen. Am Ende hatte Jesus 12 Jünger, noch ein paar Frauen und von denen sind viele weggelaufen. Ja, nach Pfingsten waren es dann Tausende und inzwischen sind es Milliarden gewesen. Also da ist einfach auch die Perspektive wichtig, die auch Jesus hier einnimmt. Am Ende ist es der Vater, bei dem die Fäden zusammenlaufen und dem er dann auch diesen Auftrag zurückgibt. So, und jetzt wird's hell. Am Ende kommt noch der Vater. In diesem Vers, es ist nämlich interessant, dass Jesus sich mit diesem Vers auch in eine Tradition stellt. Ja, dieser Vers kommt in kleinen Abwandlungen dreimal im Laufe der Bibel vor. Das erste Mal ist eben der Psalm 31. Und das Interessante ist, die Anrede in diesem, in deine Hände befehle ich meinen Geist, ist jedes Mal eine andere. Bei David, das haben wir vorhin gehört, heißt es, Herr, du treuer Gott. Ja? Und wenn wir es vergleichen, nehmen wir gleich Jesus dazu, der eben Gott mit Vater anredet, dann sehen wir, bei David ist die Beziehung etwas distanzierter. Ja? Was natürlich auch diesem Verhältnis von altem Bund und neuem Bund entspricht. Auch wenn David ein Mann nach Gottes Herzen war und in engster Beziehung für den alten Bund zu Gott stand und auch die größten Verheißungen im alten Bund bekommen hat, war er eben noch nicht ein Kind Gottes in dem Sinne, wie es im neuen Bund möglich ist. Sondern er kann sich auf die Treue Gottes verlassen, aber da ist noch ein großer Abstand. Bei Jesus ist es natürlich ganz anders. Und natürlich auch durch seine ja nochmal ganz andere Sohnschaft, dass er eben der eingeborene Sohn ist, wie es ja in der Bibel immer wieder heißt, ganz deutlich. Es ist aber auch spannend, finde ich, dass Jesus in diesem letzten Wort nochmal auch darauf beharrt, der Sohn Gottes zu sein, was ihn ja letztlich vordergründig ans Kreuz gebracht hat. Ja, was ja die Hauptanklage war, der macht sich selbst zu Gottes Sohn. Dadurch ist er des Todes schuldig. Und dass Jesus eben hier nochmal bis zuletzt in dieser Sohnschaft auf diese Kindschaft beharrt, ja, und damit natürlich auch auf seinen Anspruch, der Messias zu sein. Aber eben auch nach dem Kampf, den er schon in Gethsemane hatte, den er auch, wie wir in den anderen Worten noch hören werden, am Kreuz noch hatte, dann in dieses Vertrauen zurückkehrt, zu sagen, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und der dritte, der sich in diese Reihe stellt, ist eben Stephanus, der erste Blutzeuge Jesu, ja, der erste, der um des Glaubens willen dann umgebracht wird, der dann wiederum sein Leben, seinen Geist in die Hände Jesu legt, der die Anrede Herr Jesus verwendet. Und ja, was machen wir daraus? Der Tim hat mir im Vorfeld zur Vorbereitung einen interessanten Artikel von Albert Frey geschickt, der nachher auch noch das Lied nach der Predigt beisteuern wird, wo wir ja letztes Mal auch schon eine Vertonung eines Kreuzeswortes gehört haben, der sich auch darüber Gedanken macht, was die unterschiedlichen Anreden, die wir an Gott haben können, ja, für uns für eine Bedeutung haben. Dass sie eben verschiedene Aspekte der Beziehung zu Gott deutlich machen. Und natürlich ist da Vater eine ganz zentrale Sache, ja, weil da ja alles drin hängt. Wir sind auch Erben Gottes, ja, mit Jesus. Jesus hat uns in diese Beziehung reingenommen. Aber im Grunde, wenn wir hier so sehen, auch diese drei Menschen in der Nähe des Todes, ja, David, Jesus und Stephanus, mit diesen drei unterschiedlichen Anreden. Letztlich, denke ich, ist jede dieser möglichen Anreden auch ein Beziehungsangebot Gottes, das in verschiedenen Situationen auch für uns passend ist und wo wir auch eine gewisse Auswahl haben. Ja, was gerade für uns in unserer Situation wichtig ist. Ob jetzt der Blick auf den Vater, den wir ja nicht sehen, für uns jetzt den Trost bietet oder wie bei Stephanus, der Blick auf Jesus, der eben dasselbe durchlitten hat, ja, und der eben dann auch wirklich ein sichtbares Vorbild ist, das man sich anders vorstellen kann als den Vater, oder ob man eben auf Gottes Treue abhebt wie David auf die Verheißungen im Alten Testament. Letztlich sind alles Beziehungsangebote, die wir annehmen dürfen, so wie wir es auch in unserer Situation brauchen. Und da sollten wir uns, denke ich, nicht verwirren lassen von der Vielzahl von Möglichkeiten, auch Gott anzureden, anzubeten, sondern für uns jeweils das nehmen, was uns auch in unserer Situation hilft. Genau. Aber wir dürfen uns eben auch wie Jesus an den Vater wenden und wir dürfen uns wie Stephanus an den Sohn wenden. Wenn wir das alles nochmal betrachten, dann sehen wir eben, am Ende steht bei Jesus nicht die Finsternis, sondern am Ende steht das Wort Gottes, das ihm Kraft gibt, das ihn tröstet, an dem er Halt findet. Am Ende steht der Geist, der die Verbindung mit dem Vater herstellt, der auch den Auftrag umreißt, der auch aufzeigt, dass das Reich Gottes größer ist als das eigene Leben. Und am Ende steht der Vater, der eben dann auch im Paradies auf ihn wartet. Amen.